Liebe Brüder und Schwestern, liebe Besucher, das Thema lautet Endzeitzeichen Gesetzlosigkeit. Ich stehe jetzt hier anstelle unseres lieben Bruders Karl-Hermann Kaufmann, der leider erkrankt ist, wohl noch immer wieder für ihn beten, dass er Kraft bekommt vom Herrn. Ja, wir wollen lesen ein Wort unseres Herrn Jesus, das sowohl Israel als auch der Gemeinde gilt, also nicht nur für Israel, wie es leider manche heutzutage lehren. Und das steht in der Endzeitrede in Matthäus 24, ab Vers 37. Matthäus 24, ab Vers 37. Hier sagt unser Herr und Heiland Jesus Christus: Denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch das Kommen des Menschensohnes sein. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten, bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging, und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohnes. Dann werden zwei auf dem Felde sein, der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben. Zwei Frauen werden mahlen mit der Mühle, die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben. Endzeitzeichen Gesetzlosigkeit. In den Tagen Noahs, wie war es denn da? Noah war der einzig gerechte Mensch, so wird uns gesagt, in dieser Zeit. Er und seine Familie wurden hindurchgerettet und alle anderen sind damals umgekommen. Sie hatten sich sogar vermischt mit Dämonen, das wird durch diese Riesen angedeutet, mit Dämonen, die in Männerleibern Platz genommen hatten und sich mit den Menschenfrauen vereinigt. Und das Geschlecht der Menschen war so verderbt, dass Gott das nicht mehr länger mit ansehen konnte. Die Frage ist, ist es heute viel besser? Nun, auch unter uns gibt es vielleicht noch einige Noahs, Bußprediger in der Endzeit. Es werden offensichtlich weniger. Wir erleben manchmal gravierende Abfälle von Menschen, die wir für Brüder gehalten hatten oder auch von Schwestern, und so dass man immer irgendwie einsamer wird in der Endzeit. Und wir sind auch in unserer Gesellschaft eine Minderheit, die Gesellschaft, die immer gottloser wird, nicht zuletzt durch die Massenmedien. Es heißt hier über die Tage Noahs, an sich etwas ganz Normales wird hier genannt. Sie aßen und sie tranken, sie heirateten und sie ließen sich heiraten. Also sie haben das ganz alltägliche Leben weiter betrieben. Essen und Trinken ist ja nicht verboten, aber sie waren offensichtlich nur damit beschäftigt und heiraten oder auch freien. Heute heiratet man noch nicht einmal mehr, sondern es ist meistens eine uneheliche Beziehung. Und heute wird auch die fleischlich verstandene Liebe und Sexualität hochgeschrieben, nicht zuletzt durch die Massenmedien. Wir wissen auch, dass es viel Gewalttat gab zu den Zeiten Noahs und auch heute nimmt das überhand. Wir wissen nicht, ob auch in unserem Land es zu einem Bürgerkrieg kommt, ob es zu einem neuen Weltkrieg kommt. Der Herr Jesus sagt ja auch, dass Kriege und Kriegsgeschrei sein werden, die zum Teil auch gezielt gesteuert werden von den Hintermächten, die nicht im Offenen agieren. Und die Gewalttaten werden also gefördert, auch um die Bevölkerungsrate niedrig zu halten. Das ist auch ein Grund, warum die Homo-Ehe propagiert wird, dass man eine überschaubare Menschheit hat, die man dann auch kontrollieren kann, das nicht zu sehr vermehrt. Nun, und sexuelle Unzucht nimmt überhand, zugleich auch die Abtreibung. Pro Jahr allein in Deutschland Hunderttausende von Kindern, die im Mutterleib schon ermordet werden. Wir leben in einer endzeitlichen, gesetzlosen Gesellschaft. Man kann auch einen weiteren Götzen nennen, der heute sehr verbreitet ist, den Mammon-Götzen. Wenn man Nachrichten hört, es geht fast immer nur über Geld, über DAX und NEMAX und wie das alles heißt. Und ich erinnere mich noch, als man in den 90er Jahren in Deutschland den Busen-B-Tag abgeschafft hat, außer in Sachsen, interessanterweise. Da hat man es nicht zugelassen. Und die Frage ist, ob es heute wirtschaftlich wirklich bergauf ging, auch in unserem Land. Oder ob es auch im Grund der Vereinigung von unvereinbaren Staaten in Europa wirtschaftlich immer weiter bergab geht. Es wäre den Griechen zu wünschen, sage ich ganz offen, sie würden wieder zu ihrer Währung zurückkehren. Vielleicht würde es dann auch bei ihnen wieder aufwärts gehen. Ich bin allerdings kein Ökonom, ja, ich kann das nur aus prophetischer Sicht sagen. Wir wissen ja, das Vereinigte Europa, so sehe ich es zumindest auch gemäß Prophet Daniel und Jesus, ist ja das wieder auferstehende Römische Reich. Und das besteht ja wieder seit 1. Januar 2009, seit der Unterzeichnung der Lissabonner Verträge. Verfassung hat man es nicht nennen können, weil ja die Engländer, aber zunächst auch mal die Iren und dann auch die Franzosen und Niederländer dagegen gestimmt hatten. Dann wurden sie nicht mehr gefragt. Es gab dann keine Volksbefragung mehr und dann hat man es einfach Reformvertrag genannt, weil man da das Volk nicht fragen musste. Ja. Wir sehen also die Hintermänner aus den freimaurischen Kreisen und der Hauptverfasser des EU-Reformvertrags, Valéry Giscard d'Estaing, ist auch Hochgrad Freimaurer. Sie haben das ganz gezielt alles schon längst vorbereitet. Der Begründer oder Vordenker, manche sagen auch Prophet des neuen Europa, Kuttenhof Kalergi, er war ja auch Hochgrad Freimaurer und hat in seinem Buch Pan-Europa schon in den 20er Jahren das Programm entworfen für das, was wir heute erleben. Ich kann manches hier nur andeuten, ich habe manches in Literatur ausführlicher dargestellt. Nun, jedenfalls kann man keinen Segen erwarten, wenn man Buße und Gebet auch durch die symbolische Beseitigung dieses Tages hinwegnimmt und dann denkt, es geht mit einem Volk und einer Gesellschaft aufwärts. Das ist ein großer Betrug. Immer wieder schenkt Gott auch warnende Signale, auch in unsere endzeitliche Situation, ob es ein Erdbeben ist, eine Seuche, eine Hungersnot in manchen Ländern, ob es Aufruhr ist und was auch immer. Manche erkennen die Zeichen der Zeit, aber die meisten nicht, lassen sich immer weiter betäuben durch Zerstreuung, durch Vergnügen, durch oberflächliche Berieselungsindustrie, damit sie ja nicht aufwachen. Diese Predigt ist jetzt nicht sehr erbaulich, aber am Schluss werde ich für uns als Christen einige Hinweise geben, wie wir durch diese Endzeit hindurchkommen. Es gibt heute viele Predigten in vielen Kirchen und Freikirchen, die dürfen nur noch erbaulich sein und man macht einfach die Augen zu vor diesen Entwicklungen. Und ich muss da manchmal an die Titanic denken, wo bis kurz vor dem Untergang die Tanzkapelle noch die Unterhaltungsmusik gespielt hat, bis dann ein Prediger kam kurz vor Schluss und sagte, jetzt lasst uns einmal ein Glaubenslied spielen, näher mein Gott zu dir. Ja, und da war es praktisch schon für die meisten zu spät. Einige haben sich noch bekehrt in allerletzter Minute. Ja, der Herr hat damals zur Zeit Noahs eine Wasserflut geschickt. Am Ende wird er keine Wasserflut schicken, sondern, das lesen wir im 2. Petrusbrief, eine Feuerflut. Die Elemente werden vor Hitze zerschmelzen und mit großem Krachen zergehen. Und das wird eine endzeitliche Situation sein. Ich denke, dass das aber erst dann vor der Neuerschaffung des neuen Himmels und der neuen Erde geschieht. Wir dürfen auch hier die Entwicklungen nicht durcheinander werfen. Aber die Schlacht von Harmagedon, der endzeitliche Aufstand, auch in der Ebene von Megiddo, dann der Endkampf, das wird sich ereignen am Ende der Trübsalzeit und dann wird erst einmal das tausendjährige Reich auf der erneuerten Erde entstehen. Das heißt einmal, dass, das darf ich nicht durcheinander bringen, sieben Jahre lang, glaube ich, werden die Waffen verbrannt, so steht es bei Hesekiel. Und deshalb denke ich, dass Gog von Magog auch zweimal sich erfüllt, einmal vor dem tausendjährigen Reich und einmal nach dem tausendjährigen Reich. Und viele falsche Prophetieauslegungen entstehen dadurch, dass viele Ausleger nur einseitig denken und nicht eine Mehrfacherfüllung erkennen. Versteht ihr? Auch der Gräuel der Verwüstung, den gab es schon, den gibt es auch jetzt in Gestalt des Felsendoms und den wird es auch später noch einmal geben, vielleicht in ganz anderer Gestalt. Ja. Also wir dürfen Prophetie nicht nur auf eine Erfüllungsebene beschränken, sondern es ist oft mehrfach und dann verstehen wir die Dinge und kommen nicht zu solchen gegensätzlichen Diskussionen, die völlig überflüssig sind, weil jeder nur eine Teilwahrheit erkennt. Also ich habe gelernt, auch bezüglich biblischer Prophetie, komplementär zu denken. So wie die Evangelien sich ergänzen. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, die ergänzen einander. Jeder hat einen etwas anderen Aspekt mitbekommen des Lebens unseres Herrn Jesus. Und so ist es auch mit der Prophetie. Die erfüllt sich mehrstufig. Und wenn wir das mal begriffen haben, dann werden wir nicht zu solchen einseitigen Systemen kommen, wie es leider weithin der Fall ist, auch in der Endzeit. Zum Beispiel gibt es die Ansicht, auf der einen Seite, Israel hat überhaupt keine Bedeutung mehr, die Gemeinde ersetzt Israel komplett, das ist die Ersatztheologie, die ist falsch, die ist aber sehr verbreitet, in vielen Kirchen und Sekten. Wir sind Israel, das irdische Israel hat keinerlei Bedeutung. Ist falsch, ja, der Herr Jesus wird wiederkommen auf dem Ölberg. Es wird sich, werden sich die Völker gemäß Jesaja 2 dorthin bewegen, um im tausendjährigen Reich und so weiter. Also das irdische Israel hat eine Bedeutung. Und dann gibt es das andere Extrem, auch sehr aktuell leider, der Hyperjudaismus oder Hyperdispensationalismus, dass man sagt, nur noch Israel. Und für die Gemeinde bleibt nur noch ein ganz kleiner Ausschnitt aus der Heiligen Schrift, nur die Paulusbriefe. Eine ganz aktuelle Irrlehre, die jetzt auch durch große Missionswerke, die früher segensreich wirkten, verbreitet wird. Also auch dafür müssen wir warnen. Wenn diese Lehre stimmen würde, dann würde jetzt, was ich jetzt gelesen habe, für uns gar keine Bedeutung haben. Ja, die Seuchen, die Erdbeben, das würde alles nur Israel in der Drangsal betreffen. So sind einflussreiche Ausleger aus USA, aus der Schweiz und Deutschland, die solches verbreiten, auch über Bibel-TV und so weiter. Aber lassen wir uns da nicht betrügen. Wir müssen auch hier komplementär denken und nicht einseitig. Sowohl Israel als auch die Gemeinde. In Matthäus 24, der Gräuel der Verwüstung in Jerusalem. Aber auch in der Gemeinde. Man kann es wörtlich und symbolisch verstehen. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie war nicht von uns. Und wenn wir einmal das erkannt haben, dann werden wir nicht zu solchen Einseitigkeiten kommen, die nur falsch sein können. Nun, liebe Geschwister, das Thema lautet ja Gesetzlosigkeit. Ja, Gott schickt manchmal Warnzeichen und doch tun viele nicht Buße. So heißt es auch im Buch der Offenbarung, Kapitel 16, Vers 9, folgende, dass sie trotzdem nicht Buße taten und nicht abließen von ihren Morden, ihrer Dieberei, ihrer Zauberei, ihrer Unzucht und so weiter. Wie schrecklich. Sondern sie verstocken sich noch mehr, so wie der Pharao. 10-mal mussten Mose und Aaron zu ihm gehen, bis er das Volk ziehen ließ. Und selbst dann wollte er es noch nicht wirklich ziehen lassen, ist ihnen nachgeeilt und ist mit seinem Heer untergegangen. Nun, der Mensch in der Endzeit. In den letzten Tagen, so sagt uns die Bibel, wird es zu einem schrankenlosen Abfall vom Glauben in noch nie dagemäßenem Ausmaß kommen. An sich müssten jetzt hier Tausende bei solchen Endzeitkonferenzen sein, um noch einmal die rettende Botschaft zu hören. Aber wir sind eine kleine Schar, meistens die gleichen, ich freue mich auch, wenn wir uns kennen. Aber wo sind die anderen Tausende? Wo sind die ganzen Leute von der Allianz und so weiter, die auch schon in die Ökumene hineingeführt werden? Ja? Wo sind die alle? Es gibt auch andere Endzeitkonferenzen, wo ein Unterhaltungsprogramm, ein Showprogramm abläuft, ein Galaabend. Also sie tanzen, sie lassen sich belustigen bis zum Schluss. Ist das wirklich endzeitliche Erkenntnis? Ich weiß es nicht. Ich will auch nicht drüber urteilen. Wir machen hier ganz bewusst keine Gala-Veranstaltungen. Ich hoffe, ihr könnt das verkraften. Ja. Nein, wir wollen uns konzentrieren, allein auf das Wort Gottes und hier wachsam bleiben. Nun, der Mensch der Endzeit, wir haben es auch gestern schon gehört, ich möchte es trotzdem nochmal lesen, wird auch beschrieben in 2. Timotheus 3 ab Vers 1. Auch hier ergänzen wir uns und vertiefen uns gegenseitig nochmal. Bruder Ramel hat ja auch schon auf die Stelle hingewiesen gestern, aber ich habe es auch nochmal hier und möchte noch ergänzend einiges sagen. Wir dürfen es auch gern aufschlagen. Hier wird hier der Mensch der Endzeit beschrieben. 2. Timotheus 3 ab Vers 1. Ich habe hier zum Teil eine eigene Übersetzung, dass ihr euch nicht wundert, vom Griechischen her. Nochmal erklärt die Begriffe. Da sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten, Kairoi, Kalepoi, kommen werden. Das ist der gleiche Begriff, der für den besessenen Gadarener verwendet wird. Eine besessene Zeiten, von Okkultismus, von dämonischen Mächten geprägt. Die Menschen werden nur sich selbst lieben. Autophiloi, sich selbst lieben, der Egoismus, die Ellbogengesellschaft, auch heute in den Betrieben, auch in Gemeinden, ja, Machtgerangele. Sie werden nur ihr Geld lieben, der Silber lieben, steht hier im Griechischen. Der hemmungslose Materialismus und ihre Ehre, der Hochmut, der Stolz. Und jeder Politiker will der Beste sein. Sie können kaum Fehler zugeben, müssen sich selber hoch stilisieren, weil sie ja von der Opposition kritisiert werden. Aber genauso jeder Mensch ist in der Gefahr, sich selber in den Mittelpunkt zu stellen. Und auch in Gemeinden muss man aufpassen, wenn ein Personenkult entsteht. Sehr schnell wird dann eine Sekte daraus. Ja. Vielleicht darf ich es mal ganz offen sagen, ich hoffe, ihr versteht das richtig. Das heißt manchmal über unsere Gemeinde, das sei die Gassmann-Gemeinde. Ich wehre das immer ab. Ja? Ich sage denen dann, Geschwistern, wir haben 16 Brüder, die am Wort dienen. Ja? Und ich bin da völlig überflüssig. Ich kann, einmal im Monat bin ich dran und sonst sind andere Brüder. Und das finde ich gut so, dass das nicht irgendwie auf eine Person konzentriert ist. Und wenn dann mal jemand ausfällt, ja, es bricht deshalb nicht die Gemeinde zusammen. Ganz wichtig. Kein Personenkult. Und dann geht es weiter. Sie werden nur ihr Geld und ihre Ehre lieben, Mammonsgeist und Ruhmsucht. Sie werden sich selbst groß machen und Gott lästern. Der Mensch erhebt sich selbst und setzt Gott herunter. Das ist ganz typisch für das Antichristliche auch. Der Mensch, der sich selber in den Thron setzt, dreifach gesteigert durch die potenzierte 666, ja, als Zahl des Tieres, Offenbarung 13. Gott lästern. Und wir wissen ja, dass die Blasphemie schon vor Jahrzehnten freigegeben wurde. Und ich werde ja heute Abend darauf eingehen, als jetzt diese Lästerung in Frankreich bekannt wurde durch diese Satirezeitschrift Charlie Hebdo. Was hat man gemacht? Hat man gefordert, Blasphemie-Paragraph zu verschärfen? Nein, es wird gefordert, ihn ganz abzuschaffen. Noch schlimmer. Ich bin dagegen, dass man Religionen jeder Art lästern. Man muss sachlich diskutieren drüber. Ja? Auch den Islam dürfen wir nicht karikieren oder lächerlich machen. Auch nicht den Hinduismus oder auch nicht den christlichen Glauben. Wir wollen ja auch nicht, dass Jesus karikiert oder lächerlich gemacht wird. Da müssen wir auf einer sachlichen, liebevollen Ebene auch mit Muslimen reden, auch mit Buddhisten, wenn wir sie wirklich überzeugen wollen, dass Jesus der einzige Weg ist. Jede Art von solcher überzogenen Satire ist abzulehnen, ist meine Meinung. Ob Sie jetzt Mohammed darstellen oder Jesus, ja, ich hoffe, ich verstehe das richtig. Und dann werden auch nicht solche Gewalttaten noch provoziert zusätzlich. Und es wäre notwendig, den Blasphemie-Paragraphen zu verschärfen und wieder einzuführen und nicht abzuschaffen. Denn das wird den Religionskrieg noch verstärken. Nicht? Wenn man wirklich Frieden will, dann muss man erstmal die ganzen überzogenen Satire einschränken. Ich bin nicht grundsätzlich gegen Satire. Ja, in der Welt mag das seinen Platz haben, aber nicht so, dass es die religiösen Gefühle von Menschen verletzt. Wir wollen auch nicht, dass unser Herr Jesus hier durch den Dreck gezogen wird, was ja auch in dieser Zeitschrift genauso der Fall ist wie über Islam und andere Religionen, was sie da gemacht haben. Missionieren ist immer auf gleicher Augenhöhe, dass wir den Menschen die Wahrheit in Liebe sagen und nicht in Respektlosigkeit. Das ist meine Meinung dazu. Nun, liebe Geschwister, also der Blasphemie-Paragraph. Das ist eine große Not. Aber es ist ein endzeitliches Zeichen, dass jede Art von Lästerung, von Spott über andere Menschen und über auch religiöse Empfindungen heutzutage freigegeben wird. Bei uns ist nur noch verboten, wenn soziale Unruhen entstehen würden. Also man müsste erst dann wirklich hier auf die Straße gehen, massiv und vielleicht sogar Gewalttaten. Ja? Dann tut sich eventuell was, aber das wollen wir ja nicht. Und man weiß ja, dass Christen das nicht tun. Und deshalb wird über unseren Glauben hemmungslos hergezogen. Ja, das ist traurig. Dann heißt es weiter über den Menschen der Endzeit. Sie werden ihren Eltern nicht gehorchen, undankbar sein und alles Heilige in den Schmutz ziehen. So habe ich es übersetzt. Nun, es hat mir gestern Bruder Maché noch ein Blatt in die Hand gedrückt von einem heidnischen griechischen Philosophen Platon. Ja, der hat es schon als Heide erkannt, wie das ist, wenn antiautoritäre Erziehung stattfindet. Ich zitiere jetzt nicht gern Heiden, aber es ist interessant, dass das schon 427 bis 347 vor Christus in Platons Staat, manche kennen es aus dem Philosophieunterricht, Politeia, schon geschrieben wurde. Da steht zum Beispiel bei diesem heidnischen Philosophen, überhaupt sind wir schon so weit, dass sich die Jüngeren den Älteren gleichstellen, ja gegen sie auftreten in Wort und Tat. Die Alten setzen sich unter die Jungen und suchen ihnen gefällig zu sein, indem sie ihre Albernheiten und Ungehörigkeiten übersehen oder gar daran teilnehmen, damit sie ja nicht den Anschein erwecken, als seien sie Spielverderber oder auf Autorität versessen. Auf diese Weise wird die Seele und die Widerstandskraft aller Jungen allmählich mürbe. Sie werden aufsässig und können es schließlich nicht mehr ertragen, wenn man nur ein klein wenig Unterordnung von ihnen verlangt. Ja, das ist ein allgemein. Oder man hat es kopiert aus Platons Menschheitserfahrungen allgemeiner Art. Was geschieht, wenn man antiautoritäre Erziehung einführt? Und was ist heute in den Schulen und auch in den Gemeinden, man will es den Jungen recht machen. Ja, auch in den Gemeinden. Und dadurch kommt die ganze Verweltlichung mit der Rockmusik, mit Pantomime und diesen Dingen in die Gemeinden. Es ist nachher gern die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Vielleicht notiert es euch, ja, weil es jetzt ja auch aufgezeichnet wird. Und die Jugend wird dabei auch nicht glücklich, wenn wir nicht ihnen Grenzen setzen, feste Wertmaßstäbe, natürlich vom Wort Gottes her, nicht aus der heidnischen Philosophie, aber aus dem Wort Gottes, etwa in Form der 10 Gebote, der Bergpredigt, damit sie klare Leitlinien haben für ihr Leben. Aber die Frage ist, ob wir selber die ja auch für uns beherzigen. Es geht um die Vorbildfunktion der älteren Generationen. Da hapert es leider auch manchmal. Und sie werden alles Heilige in den Schmutz ziehen, heißt es weiter. Es ist schrecklich, wenn das, was heilig ist, was rein ist, lächerlich gemacht wird. Und geschieht das nicht auch heute bei Evangelikalen? An was denke ich da zum Beispiel? Ja, die sogenannte Volksbibel, wo in einer Fäkalsprache Gottes Wort verfremdet wird. Genauso wie bei der feministischen Verfälschung Bibel in gerechter Sprache und ähnlichen Dingen. Und auch in vielen modernen Songs wird Gott so auf die Ebene des Menschen herabgezogen, wenn er überhaupt noch vorkommt. Ja. Also das Heilige wird ganz heruntergestuft und der Mensch selber auf den Thron gesetzt, auch in modernen sogenannten christlichen Liedern oftmals. Du bist du, das ist der Clou und so ähnlich. Ja, da wird der Mensch besungen. Das ist die anthropologische Wende von den früheren Heilsliedern und Chorälen zu vielen, nicht allen, aber zu vielen modernen Lobpreisliedern oder ähnlichem, wo oftmals der Mensch besungen wird. Gut, bei Lobpreisliedern werden Bibelzitate aus dem Zusammenhang gerissen und aus dem tausendjährigen Reich in die Endzeit verfrachtet. Das ist ein anderes Problem, dass da oft schon so getan wird, als würden wir jetzt schon im tausendjährigen Reich oder im himmlischen Jerusalem leben. Das ist auch nicht statthaft. Jesus, du herrschst jetzt schon als König und so weiter. Ich meine, wir wissen, dass jetzt momentan noch Satan der Fürst dieser Welt ist, aber der Herr Jesus in der Gemeinde herrschen sollte und in unserem Herzen. Er wird sein Reich sichtbar aufrichten, aber erst nachdem der Antichrist aufgetreten ist. Jesus kommt nicht und die Vereinigung der Gemeinde mit Jesus geschieht nicht, bevor nicht der Mensch der Sünde offenbar wird. So heißt es ganz klar in 2. Thessalonicher 2. Ganz wichtige Stelle, auch gegen die Ansicht, dass wir das alles nicht mehr erleben würden, den Antichristen und so weiter. Das ist auch eine gewisse Schlaftablette, wenn man sowas lehrt. 2. Thessalonicher 2 in Vers 1 folgende, wer das in Ruhe mal studieren möchte. Das ist die deutlichste Warnung vor der Vorentrückungslehre. Nun, liebe Geschwister, wir lesen weiter in 2. Timotheus 3. Sie werden sich anderen gegenüber lieblos und unversöhnlich, verleumderisch und hemmungslos verhalten. Ja, leider nimmt auch das überhand, Unversöhnlichkeit, Verleumdung, auch innerhalb von Gemeinden leider. Nun muss man natürlich unterscheiden zwischen Richten und Prüfen der Geister. Wenn ich jetzt vor Irrlehren warne, ich habe bisher keine Namen genannt, aber ich habe gewisse Irrlehren versucht aufzuzeigen, so zwischen den Zeilen auch zum Teil. Wer hören kann, der hört es heraus. Das ist wichtig, dass wir nicht verleumden, den anderen nicht runtermachen, aber dass wir doch vor falschen Lehren warnen. Und das ist nicht immer einfach. Manchmal müssen auch Namen genannt werden. Ja. Weil auch in der Bibel werden Namen genannt. Alexander der Schmied wird etwa genannt vom Apostel Paulus und andere. Oder Demetrius, glaube ich, ja, und so weiter. Das ist oft schwer und es wird dann schnell als Verleumdung ausgelegt. Aber man darf das auch nur tun, wenn wirklich gravierende Verführungen sind, damit die Menschen vor dem falschen Weg gewarnt werden. Das ist dann nicht richten. Richten würde heißen, dass ich jemand den Himmel zuschließe. Das tue ich ja nicht. Sondern gerade indem wir vor den falschen Lehren warnen, geben wir auch noch dem Irrlehrer die Möglichkeit, dass er umkehrt. Aufgrund des Wortes Gottes, vom Wort Gottes her, sind wir aufgerufen, die Geister zu prüfen, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. 1. Johannes 4, Vers 1. Das ist also kein Verdammen oder Verleumden, sondern das ist eine notwendige Prüfung der Geister. Und nur das wollen wir tun. Niemand verleumden, ja, sondern nur wenn es wirklich nicht mehr anders geht, dann muss man ein warnendes Wort sagen. Oft warten wir auch, ich habe ja auch schon viele Jahre diese undankbare Aufgabe des Apologeten begleitet, warten wir oft auch, ob jetzt wirklich ganz gravierend wird. Ja, nicht bei leichten anderen Ansichten, dann müsste man ja natürlich vor uns allen immer wieder manchmal prüfend warnen. Jeder hat ja Stückwerkerkenntnis, ja, keiner erkennt vollkommen. Aber wo es massive Abweichungen vom Wort Gottes sind, darum geht's. Versteht ihr? Ja. Nicht bei Meinungsunterschieden, die gibt es natürlich auch, Erkenntnisunterschiede. Aber wo massive Abweichungen sind, wo etwa die Gottessohnschaft Jesu geleugnet wird oder solche Fragen, da müssen wir wirklich massiv warnen und sagen, das ist kein Christ mehr, der Jesus als Gottessohn ablehnt. Ja, dann heißt es weiter, fanatisch werden sie ihre Ziele verfolgen und doch das Gute verfehlen. Verräter sind sie, Hitzköpfe und eingebildete Narren. Sie lieben die Lüste mehr als Gott, täuschen Gottesfurcht vor und rechnen doch nicht mit seiner Macht. Hier kommt jetzt die Lustbetonung, die ja auch in Gemeinden überhand nimmt. Man will einfach Wohlfühlevangelium, ich komme darauf noch zurück, Unterhaltungsveranstaltungen, so wie im Fernsehen, aber nicht leidensbereit sein. Nicht wirklich leidensbereit, wenn es etwas kostet, Jesus nachzufolgen. Und dann steht da noch, zu ihnen gehören auch die, die sich in die Häuser einschleichen und gewisse Frauen einfangen, die mit Sünden beladen sind und von mancherlei Begierden getrieben werden. Und weiter, die immer auf neue Lehren aus sind und nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Manchmal kommen Leute, ich rede jetzt vor allem über Gemeinde heute, weil uns das am nächsten ist, die kommen auch und wollen nur diskutieren. Und davor warnt ja die Schrift an vielen Stellen. In den Briefen auch, mit den Geschlechtsregistern und Stammbäumen und ob da eine Lücke ist. Da wird dann endlos über Dinge diskutiert, die für uns heilsmäßig gar nicht wichtig sind. Und da müssen wir auch nicht zu letzten Erkenntnissen unbedingt gelangen, sondern wichtig ist für uns, Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Er hat uns reingewaschen durch sein Blut. Er ist siegreich auferstanden. Er bietet uns neues, ewiges Leben an. Ist zum Himmel aufgefahren, er sitzt zur Rechten Gottes des Vaters und von dort wird er wiederkommen, um zu richten die Lebenden und die Toten. Ich habe jetzt einfach kurz mal zusammengefasst, gemäß dem apostolischen Bekenntnis. Das sind die zentralen Dinge. Über die anderen müssen wir natürlich auch Erkenntnis haben, aber die endlose Diskutiersucht, ja, das hat schon viele Gemeinden völlig unnötig gespalten. Über Randfragen wird sich da oft zerstritten bis zum Gehtnichtmehr. Und da freut sich nur einer, und das ist der Teufel, ja. Seien wir auch da wachsam, dass sich nichts Falsches einschleicht. Und immer neue Lehren, das ist ja geradezu in der Philosophie, in der neueren Philosophie zum Programm gemacht worden, durch die philosophische Schule des herrschaftsfreien Diskurses, der Frankfurter Schule, Sozialphilosophie, vor allem bei Jürgen Habermas, der ja die endlose Diskussion zum Programm gemacht hat. Da gibt es keine absolute Wahrheit mehr, sondern nur die endlose Diskussion, hin und her und These und Antithese. Das steigt dann auf in der Synthese, von welchem Philosophen stammt das Programm? Hier sind die Fachleute. Hegel, ja, danke. Die hegelsche Dialektik, endlose Diskussion, Relativierung Gottes, Relativierung der Bibel. Und das ist eine ganz gefährliche Lehre, die ist auch in die Theologie eingedrungen, durch einen ganz bekannten Theologen im 20. Jahrhundert vor allem auch, durch mehrere, aber einer ist ganz bekannt. Nicht so, Bultmann weniger, Karl Barth, ja, wissen viele nicht, so die Barthianer, Barth ist ja besser als Bultmann, ein bisschen schon, ja, aber er hat ja für diese Relativierung des Wortes Gottes durch die dialektische Theologie, so nennt sich sie auch, begründet. Die dialektische Theologie geht ja auf die dialektische Philosophie zurück und Dialektik ist die endlose Diskussion ohne letztendliche Akzeptanz einer absoluten Wahrheit. Francis Schäfer und andere haben da schon in den 60er Jahren in ihren Schriften Stellung genommen, auch zu diesen Fragen. Ich kann das jetzt hier nur erwähnen, ich will mich jetzt nicht verzetteln. Also die sind immer auf neue Lehren aus und kommen nie zur Erkenntnis der Wahrheit. Sie kommen nicht zum Erkenntnis, wird die gleich wieder hinterfragt. Ja, und so geht es immer weiter. Und das Gegenteil ist, das Wort Gottes, das ist unser Fundament, die absolute Wahrheit. Auch in Bremen, der Pastor Latzel, er durfte nicht mehr die Bibel als absolute Wahrheit predigen. Die 70 Kollegen, die sich gegen ihn gestellt haben, und Kolleginnen natürlich vor allem auch, obwohl es ja keine Pfarrerinnen gibt laut Bibel, ja, aber heutzutage gibt es ja alles, die haben ja auch gesagt, der predigt ja die Bibel, als wäre das das Wort Gottes. Habt ihr das nicht gehört? Ja? Ich habe die Diskussion verfolgt. Ja? Und dabei ist es ja nur menschengeschriebene Fantasie oder wie auch immer, nicht? Und wir müssen heute die Gesellschaft verändern und gegen Pegida und alles. Das ist ihr Programm, ja? Sozialer Kampf, aber letztendlich nicht die Bibel als Wort Gottes. Ich habe das also genau verfolgt, weil ja, es verbindet uns manches. Nur er ist noch in der Kirche, ich bin schon länger ausgetreten, aber in Bremen ist ja eine besondere Situation, nicht? Wissen wir auch. Jede Gemeinde ist ziemlich autonom, obwohl sie das jetzt vielleicht auch ändern wollen, damit sie auch solche missliebigen Pfarrer mundtot bekommen können. Ich rede hier offen und frei, wir sind ja unter uns. Und ja, mich hätten sie schon auch 10-mal anzeigen können für die Predigten, aber offenbar haben sie die noch nicht entdeckt. Nein, aber dann ist wichtig, dass wir auch hinstehen. Wir wollen keine Angriffe unter die Gürtellinie machen. Das war vielleicht, manche Formulierungen waren vielleicht ein bisschen ungeschickt, die er gemacht hat. Ja. Hat er auch zurückgenommen, so 2, 3 Formulierungen. Aber ansonsten hat er nichts zurückgenommen vom Inhalt der Predigt. Und da habe ich ihn auch ermutigt, habe auch gesagt, er soll diese 2, 3 Formulierungen zurücknehmen, aber ansonsten inhaltlich nichts. Er hat ja das erste Gebot ausgelegt. Praktisch und erklärt anhand von Gideon. Aber heute darf es keine absolute Wahrheit mehr geben. Es ist alles relativ. Der Relativismus ist zum Sieg gekommen in der postmodernen Philosophie. Postmoderne, da ist die Zerstörung der Werte schon geschehen und jetzt schwimmt alles so davon. Und solange du sagst, ja, ich glaube an Jesus, aber du darfst auch an deinen Buddha glauben und so weiter, solange ist alles in Ordnung. Aber wenn du sagst, Jesus allein ist der Weg zum Himmelreich, ja, dann ist ein großer Aufstand gleich da. Ne? Ist es nicht so? Aber genau das ist die biblische Botschaft. Und das sagen ja nicht wir, das sagt ja Jesus selber, sagt die Bibel selber vom ersten bis zur letzten Seite. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Jesus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Es ist in keinem anderen das Heil, außer in dem Namen Jesu. Wir können jetzt hier Seite für Seite zitieren. Ja. Ja, aber jetzt eben die Frage der Bibelkritik. Das ist ja der Tod im Topf, schon seit Jahrhunderten, vor allem auch in Europa, auch schon in Amerika, wo es auch hinübergeschwappt ist, und in anderen Ländern. Der Teufel steckt ja dahinter, der schon in der Schöpfungsgeschichte gefragt hat, sollte Gott gesagt haben, ja, die alte Schlange, die alles relativiert, keine absolute Wahrheit. Ich schließe aber noch ab hier mit 2. Timotheus 3, Die ewige Diskussion haben wir gehört und nun heißt es noch, aber sie werden damit nicht weit kommen, denn ihre Torheit, ihre Dummheit wird jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen geschah. Bei Jannes und Jambres auch werden hier als Beispiel genannt. Und dann aber der gute geistliche Rat an Timotheus, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir klare Wegweisung gibt. Von Kind auf kennst du die Heilige Schrift, die dich den Weg zur Rettung lehrt durch den Glauben an Jesus Christus. Genau das, was der Teufel uns rauben will. Allein das, die Heilige Schrift, ist die einzige Grundlage zur Errettung. Und es ist wichtig, dass wir wortgetreue Bibeln haben. Keine verfälschten, keine verwässerten, keine in moderne Sprache interpretierten, sondern möglichst nah am griechischen, hebräischen, aramäischen Text, die Übersetzung. Oder besser noch, die Ursprachen lernen, interlinear auch lesen, ja, oder 2, 3 wortgetreue Übersetzungen nebeneinander. Es gab ja die Losungen, die lesen jetzt viele Christen nicht mehr, weil sie so, weil jetzt auch die Herrnhuter die Homo-Segnung ja schon länger eingeführt haben. Und jetzt gibt es ja eine neue Schrift Schwarzbrot im Lichtzeichen Verlag. Es hat mir ein Bruder gesagt, es kann jetzt auch nicht mehr lesen, die Übersetzung ist ja so frei und modern, ja, dass das auch nicht mehr am Wort ist. Es ist traurig, ja. Ich überhaupt, wenn ich es mal offen sagen darf, lese die Losungen schon lange nicht mehr, weil ich habe sie damals so ein bisschen als Orakel gelesen, das wollte ich da nicht mehr. Einfach fortlaufend die Bibel anhand, das würde ich euch wirklich empfehlen, dass wir den Zusammenhang auch haben. Also jetzt nichts gegen das Wort Gottes in den Losungen, ist Wort Gottes, aber noch viel mehr haben wir davon, wenn wir den Zusammenhang lesen, fortlaufende Bibel lese. Ich denke, da liegt ein noch viel größerer Segen drauf. Ja, allein die Bibel, und die sollten wir wirklich im Zusammenhang, in unverfälschter Übersetzung kennen. Allein die Heilige Schrift gibt uns den festen Orientierungsmaßstab. Nun aber möchte ich noch näher kommen zu uns als Gemeinden und auch Evangelikalen, obwohl man sich heute ja noch kaum mehr so nennen kann. Ja, ich bezeichne mich einfach als Christ oder bibeltreuer Christ. Der Teufel gebraucht eine Doppelstrategie, um die Gemeinde zu bekämpfen. Zunächst massiven äußeren Druck bis hin zur blutigen Verfolgung. Und wo das nichts hilft, greift er zur Verführung. Die zwei Vs, Verfolgung oder Verführung. Das sind Hauptangriffspunkte des Teufels. Ja. Diese Vs, Verfolgung, Verführung, kann man sich gut merken. Über Verfolgung werde ich heute Abend reden. Gerade im Blick mit Islamisierung. Aber jetzt geht es um die Verführungen im geistlichen Bereich. Nun, falsche Christus und falsche Propheten werden genannt in Matthäus 24. Es gibt Übergeistlichkeit und Schwärmerei, die ins Fleischliche umschlägt. Auch oft ein Problem in manchen Kreisen. So ganz streng, ganz heilig und plötzlich passiert ein Ehebruch in solchen Gruppen und was auch immer, was man schon für Dinge gehört hat. Deshalb wollen wir uns vor einer unnatürlichen Heiligkeit auch hüten. Eine natürliche Heiligung ist richtig, biblisch. Aber keine unnatürliche, übertriebene, hochmütige Heiligkeit. Hochmut kommt vor dem Fall. Ja. Wir wollen normal und natürlich als Gläubige bleiben. Und so werden wir auch von Ungläubigen eher als Missionare ernst genommen. Und dann natürlich die Zeichen- und Wundersucht, gerade in der Endzeit. Eine Zunahme verführerischer Zeichen und Wunder ist vorausgesagt in der Heiligen Schrift. Und diese verstellen den Blick auf Jesu Wunden und bereiten eine sensationshungrige Menschheit auf die Wunderwerke des Antichristen vor. Und seines falschen Propheten. Der falsche Prophet wird die Wunder tun, die Zeichen, die falschen Zeichen. Offenbarung 13, Vers 13 und andere Stellen. Matthäus 24, 24. Deshalb brauchen wir Geisterunterscheidung. Und nun möchte ich besonders auf vier Dinge noch hinweisen, bevor ich dann auch darauf komme, wie wir als Gläubige uns verhalten können. Es gibt bis in frömmste und ehemals konservativste Kreise hinein heutzutage leider die Anpassung an den Zeit- und Weltgeist. Und es kommt, wie schon erwähnt, oft durch die Jugend, die sagt, seid doch nicht so verschroben und so eng, wir müssen heute überall mitmachen, damit wir nicht Anstoß erregen. Wir wollen ja die Leute von der Straße gewinnen. Wenn sie kommen, sollen sie sich gleich wohlfühlen. Also müssen wir eine Disco-Atmosphäre erzeugen. Wir müssen ihnen die gleiche Musik, das gleiche Fernsehprogramm und Fußballprogramm und alles bieten wie in der Welt. Ich möchte dazu nur einen Satz entgegensetzen, den ich immer wieder formuliere. Könnt ihr euch aufschreiben, wer ihn noch nicht kennt. Und zwar ist meine Meinung folgendes. Wer die Welt in die Gemeinde holt, macht die Gemeinde zur Welt. Ja, genau. Wer die Welt in die Gemeinde holt, macht die Gemeinde zur Welt. Und dann ist es nicht mehr die Gemeinde Jesu Christi, sondern eine weltförmige Unterhaltungsgemeinde. Und ich weiß nicht, ich werde in solche Gemeinden schon lange nicht mehr eingeladen, nur noch in konservativere. Aber es, so wie ich höre von Geschwistern, und ich kriege jeden Tag im Schnitt ein, zwei Anfragen wegen Gemeindesuche, sind im Jahr etwa 500 Anfragen, die allein bei mir eingehen. Wissen Sie nicht eine Gemeinde in Köln, in Hamburg, in Bremen? Ja. Dann muss ich sagen, so viele Geschwister werden herausgemobbt aus ihren Gemeinden, die früher einmal gut waren. Aber dann tut sich wieder Neues. Es entstehen Hauskreise, Hausgemeinden, vielleicht dann auch noch größere Gemeinden. Wir haben es auch in Pforzheim so erleben dürfen. Und wenn wir einmal den Mut haben und auch den Auftrag vom Herrn anzufangen, zu sagen, hier ist eine Versammlung und wenn es bloß drei am Anfang sind, dann kommen auch andere dazu. Es gibt so viele suchende Heimatlose, die nicht mehr wissen, wo sie hingehen sollen, weil alles so verweltlicht und ökumenisiert ist. Also habt Mut, auch hier, vielleicht trifft sich jemand aus der gleichen Stadt und sagt, komm, wir treffen uns zum Hauskreis und wir laden auch ein, vielleicht setzen wir mal einen Hinweis in die Zeitung oder wie auch immer, bibeltreue Versammlung. Und dann werden Menschen kommen, aber seid wachsam, es werden auch Sektierer kommen. Und auch, da müsst ihr also wachsam sein. Wir haben deshalb den Schritt gefasst, von Anfang an Bekenntnis zu schreiben, damit wir die schlimmsten Irrlehren gleich draußen halten. Wer das nicht tut, wird früher oder später die ewigen Diskussionen haben mit den Sektierern. Das möchte ich einfach aus persönlicher Erfahrung bezeugen. Ja, also wir wollen hier weise und klug und auch mutig sein. Und Wenn am Anfang keine Männer da sind und nur Frauen unter sich, dann haltet eben eine Frauenstunde. Ja, da dürfen die Frauen auch das Wort auslegen. Aber sobald dann Männer da sind, sollten sie am Wort dienen. Das sagt uns auch die Heilige Schrift. Im Hauskreis kann jeder sich äußern, aber die Lehr- und Leitungsfunktion, das ist gemäß der Heiligen Schrift dem Mann vorbehalten, denn so wie der Mann das Haupt der Frau ist, so ist Christus das Haupt der Gemeinde. Nun, heutzutage also die Anpassung an den Zeit- und Weltgeist ist die erste große Gefahr. Vielleicht gibt es Gemeinden, die sich wirklich wieder reformieren lassen vom Wort Gottes her, die das ganze Schlagzeug hinausschmeißen und sagen, wir spielen wieder Orgel oder Klavier. Ja. Da kann man auch drum beten. Es gab schon solche Gemeinden, die wieder umgedacht haben, wo verantwortliche Brüder aufgestanden sind und gesagt haben, lasst uns den ganzen Sauerteig hinausfegen und wieder neu anfangen. Dann, was heute auch eine große Gefahr ist, ist die sogenannte moderne Bibelauslegung. Ich habe selber Theologie studiert, da wird man ja von Anfang bis Ende mit der Bibelkritik konfrontiert und viele, die gläubig an die Uni gegangen sind, sind umgekippt. Und leider ist es so, dass die Bibelkritik in den letzten 20 Jahren etwa auch in viele ehemals klarstehende evangelikale Seminare, Bibelschulen und so weiter eingedrungen ist. Warum ist das passiert? Man sucht die Anerkennung beim Staat, bei der Welt, man schließt Kompromisse, man streicht klare Bekenntnisse weg. Als ich zum Beispiel Dozent war in Gießen in den 90er Jahren, da durften wir noch jedes Jahr die Chicago-Erklärung zur Irrtumslosigkeit unterschreiben. Ja, das ist wirklich ein ganz klares Bekenntnis. Dann hat man in vielen Orten die staatliche Anerkennung gesucht und die Chicago-Erklärung musste weg. Man hat dann selber was formuliert, dem sowohl Bibeltreue als auch Bibelkritiker zustimmen konnten. Theologen können ja so formulieren, ja, das weiß ich selber, das mache ich aber nicht. Die können so formulieren, dass alle zustimmen können. Da steht zwar das Wort Unfehlbarkeit und Irrtumslosigkeit noch drin, aber es wird nicht mehr gefüllt, es ist nur noch eine Worthülse. Ja, so macht man das. Und dann kann jeder darunter verstehen, was er will. Vor allem, wenn dann geschrieben wird, die Bibel ist auch Menschenwort, ja, Gotteswort und Menschenwort. Und dadurch, dass sie auch Menschenwort ist, kann man dann überall dann auch menschlich kritisieren. Das ist dann so das Einfallstor. Natürlich hat der Herr durch Menschen geschrieben, aber es ist letztendlich Gottes Wort. Und da müssen wir uns kritisieren lassen und dürfen nicht wir das Wort kritisieren. Das ist der Unterschied. Ja, an einem Berg, dem ich sehr nahe stand, im süddeutschen Bereich, in der Nähe meiner Heimatstadt, da habe ich also einen ganz lieben Brief geschrieben, sie soll noch diese Bibelkritik hinaus tun. Ich habe nie eine Antwort gekriegt, nur einen Anruf, ab sofort Hausverbot. Ja, das war die einzige Antwort. Und man hat eben die staatliche Anerkennung gewollt und ist jetzt inzwischen eine internationale Hochschule. Früher war es eine einfache Bibelschule für Missionare. Jetzt ist ich sage keine Namen, ja, auch keine Orte. Es ist eine internationale Hochschule. Aber um welchen Preis, liebe Geschwister? Es ist zum Heulen, ja. Also ich könnte manchmal Tag und Nacht weinen. Dann, was auch eindringt in viele Kreise, das ist das Wohlfühlevangelium, sogenannte Wohlfühlevangelium. In diesem dominieren Show, Erfolg und Sensationen. Aber die biblischen Themen Kreuz haben keinen Platz mehr, Buße im biblischen Sinne keinen Platz, Gericht Gottes schon gar nicht. Und der Ernst der Nachfolge, das wird höchstens auf positive Inhalte beschränkt, aber nicht auf Leidensnachfolge und Ähnliches. Ja, was werden solche oberflächlichen Gemeinden tun, wenn es wirklich darum geht, wenn hier ein ISIS-Kämpfer steht und sagt, Jesus oder Tod, ja, dann kommt man nicht aus dem Fernsehsessel heraus und will dann bis zum Tod widerstehen. Ich frage mich, wie das gehen soll. Ja. Sage ich jetzt zu viel? Wer wird wirklich endzeitfest sein? Wer wird bereit sein, auch zum Martyrium? Wir haben heute Abend ein gefährliches Thema. Wir wissen nie, was passiert, auch hier in Deutschland. Wir sind jetzt zwar hier ein bisschen weit weg schon von Köln. Wenn ich jetzt den Vortrag heute Abend in Köln halten würde, könnt ihr davon ausgehen, was da los wäre, ja? Über Islamisierung. Nun, liebe Geschwister, dann gibt es auch das Wohlstandsevangelium. Evangelium natürlich in Anführungsstrichen, das betrifft jetzt nicht nur, aber vor allem auch die pseudocharismatischen Kreise, nicht alle, aber in vielen Kreisen wird das verkündigt. Du bist nur ein echter Christ, wenn du ein großes Auto fährst, wenn du ein teures Haus hast, wenn du richtig viel Geld ansammelst. Du wirst dann gesegnet, so wie Abraham mit seinen Herden oder Hiob, ja, der ja alles so groß hatte, aber Gott hat es ihm ja weggenommen, das wird dann nicht so gesagt, er bekam es dann wieder. Aber wichtig ist ja, was der Herr Jesus sagt, wehe euch Reichen, das ist für uns grundlegend. Natürlich die Patriarchen, sie haben durch ihren Fleiß es auch zu was gebracht und es ist nicht verboten, auch einen gewissen Wohlstand zu erwirtschaften, wenn man fleißig ist. Ich will nicht der Faulheit das Wort hier reden. Ja. Aber wir sollen das, was wir durch unser Händewerk, durch unsere Gaben erarbeiten durften, die Gott uns geschenkt hat, die Gaben, das sollen wir auch wieder dem Herrn geben und auch denen, die notleidend sind. Wir sollen nicht alles für uns horten. Ganz wichtig. Wer nur die Raffgier hat, wer alles für sich anhäuft, der wird nicht gesegnet sein. Da wird dieser scheinbare Segen zum Fluch. Und es ist überhaupt kein Kennzeichen geistlichen Segens, wenn jemand jetzt ein Porsche oder irgendwas, ich will jetzt nichts gegen Porsche fahren, vielleicht sind ja auch welche sagen, ja. Aber liebe Freunde, ist das das Kennzeichen eines echten Christseins? Ja. Der Herr Jesus hatte nichts, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Und wir wollen sagen, du bist kein Christ, wenn du nicht hier in den Millionen schwimmst. Das ist ja völlig, völlig daneben, solche Lehren. Müsste jedem, der die Bibel wirklich kennt, einleuchten. Muss ich wahrscheinlich jetzt nicht weiter erklären. Aber trotzdem wird so etwas gelehrt in manchen Kreisen. Und das sind dann Menschen, die in solche Gemeinden gehen, in Anführungsstrichen, die nicht mehr die Bibel wirklich lesen, sondern diesen Gurus nachlaufen, die so etwas verbreiten. Und dann die Vermischung biblischer Wahrheit mit politischen, philosophischen, psychologischen, soziologischen und sonstigen Erkenntnissen ideologischer Systeme, die von ihren Grundlagen her im Gegensatz zur Bibel stehen. Wir wollen uns keinem speziellen politischen System anschließen. Ich bin schon der Meinung, wir dürfen wählen gehen, ja, aber uns völlig jetzt mit links oder rechts oder irgendwelchen Systemen verbinden, unser Reich ist nicht von dieser Welt. Ja. Trotzdem haben wir einen Auftrag, das ist meine Meinung, auch in unserer Gesellschaft Licht und Salz zu sein, die Stimme zu erheben gegen Missstände, wo etwa die 10 Gebote übertreten werden, auch an den Schulen, mit den Bildungsplänen und so weiter, um unsere Kinder willen. Aber trotzdem können wir jetzt nicht uns völlig hier mit irgendwelchen Systemen eins machen, sondern sollten immer wieder vom Wort Gottes her korrigierend eingreifen und sagen, so steht es geschrieben und so sollten wir als Christen uns verhalten. Und dann noch, bevor ich zu den positiven Punkten komme, möchte ich noch erwähnen das Thema Ökumene. Und das ist leider auch gerade die letzten 20, 30 Jahre sehr stark in die evangelikalen Kreise eingedrungen. Man muss auch sagen, was die Evangelische Allianz angeht, so etwa seit den 90er Jahren, da wurde die Allianz fast schon maßlos erweitert in alle möglichen Richtungen. Ich weiß noch, in den 80er Jahren, ich kam ja in den 70er Jahren zum Glauben, da hieß Evangelische Allianz noch Abgrenzung von den falschen Strömungen in der Pfingstbewegung, vom Katholizismus hat man sich ganz klar abgegrenzt, auch von Adventismus und allen möglichen Dingen. Heute macht man die große Umarmung, man hat sogar schon getagt bei den Mormonen in Salt Lake City, ja, das, was überhaupt keine Christen sind, Gespräche dort mit dem Gouverneur geführt. Da, wo die Macht ist, da geht man hin, man will politischen Einfluss gewinnen, man will die Welt verändern. Die Ziele haben sich verändert hin zur Transformation, Emerging Church, um diese Stichworte hier zu erwähnen. Man arbeitet sogar mit der UNO zusammen, die ja per se antichristlich ist, nach meiner Meinung. Weil, ja, es ist ja die kommende Weltregierung, die ja schon in New York praktisch ihren Sitz hat, nur noch nicht diesen Einfluss auf alle Staaten, die sie gern hätte. Aber da arbeitet man zusammen mit vordergründig guten Zielen für die, gegen den Hunger, ja, gegen die Armut. Bin da auch dafür, dass man den Armen hilft. Man darf mich jetzt nicht falsch verstehen. Aber kann ich mit solchen Organisationen, auch mit dem Vatikan, mit dem Weltkirchenrat, was früher die Gegenströmung war, zusammenarbeiten plötzlich für politische Ziele? Da hat sich doch etwas verschoben, ne? Etwas ganz massiv verschoben. Und dann eben die Ökumene. Und jetzt ist ein Papst da, der nicht so abgrenzend ist, der die große Umarmung macht. Und die Jesuiten, früher haben sie mit Feuer und Schwert die Gläubigen bekämpft, heute machen sie es mit offenen Armen, indem sie sie integrieren, Integration, ja, so heißt ja diese Strategie. Also man kann praktisch den Gegner absorbieren durch Integration, indem man ihn einfach in die Arme nimmt und verschluckt, so wie es manche Quallen machen. Nicht? Ich habe schon gehört, wenn die ein Opfer sehen, ich will jetzt ja niemand beleidigen, auch den armen Franziskus nicht, aber es ist die jesuitische Taktik, wenn man sie nicht mehr bekämpfen kann, die anderen Konfessionen, dann versucht man sie zu integrieren. Und Rom hat schon viel integriert, angefangen von Fasnacht, ja, Fasching und die ganzen heidnischen Bräuche, hat man so vieles integriert, da kann man auch noch die Evangelikalen jetzt integrieren. Und die Evangelikalen, die führenden Leute, die machen da munter mit, weil sie ja sogar persönlich vom Papst Anrufe kriegen. Ach, wie toll, nicht? Da gibt es einen Professor Doktor, ich sage jetzt auch keinen Namen, in Bonn, glaube ich, wohnt er, aber den Namen sage ich nicht, ich kenne den auch von früher persönlich. Der ist jetzt ganz hoch aufgestiegen bei der Allianz und der wird persönlich vom Papst angerufen. Also ich will jetzt nicht polemisch werden, aber ich denke, dass hier auch ein Einfallstor, ein gewisser Stolz ist, dass viele Leute plötzlich kippen, die früher noch einen klaren Stand hatten. Oder man dachte zumindest, dass es ein Bruder sei, der einen klaren Stand hat und plötzlich eng mit dem Papst und anderen Kreisen in Verbindung. Und heute wird dann der großen Einheit geschmiedet. Ja. Man wird immer einsamer. Ich habe ein Adressbuch, da stand auch der Name von diesem Doktor drin noch. Telefonnummer habe ich alles von früher, aber ich kann da nicht mehr anrufen. Das ist völlig eine ganz andere Welt, eine ganz andere Richtung. Er geht in die Richtung und ich in die. Ja. Es ist tragisch. Nicht umsonst haben wir damals unsere Zeitschrift Der schmale Weg genannt. Das ist praktisch auch Programm. Ich hoffe, ihr versteht das. Aber das Magazin der Allianz, Evangelische Allianz, wie heißt es? Eins. Und eins auf Lateinisch heißt Uno. Ja, das ist genau das Gleiche. Fällt euch was auf? Eins und Uno. Ist kein großer Unterschied mehr. Und es wird ja am Ende so sein, dass es eine Einigung gibt auf politische Einheit, wirtschaftliche Einheit, technischer Einheit, haben wir ja auch, Mahlzeichen und so weiter, und auch religiöse Einheit. Und alle werden sie Richtung Rom marschieren oder nach New York zur UNO. Und die, die nicht mitmachen, sie werden ausgegrenzt als Friedensstörer und böse Fundamentalisten. Sind wir wirklich so böse? Ich habe ja noch niemanden getroffen, der böse ist. So, ich meine, gut, von Natur aus unser Herz, wir brauchen alle Reinigung durch das Blut Jesu. Aber man stellt uns als Fanatiker hin, als Fundamentalisten. Dabei wollen wir nur Jesus lieben und seine Liebe weitergeben und sagen, Jesus allein. Und wenn du von Jesus abweichst, dann kommst du nicht in den Himmel. Ist das so eine schlimme Botschaft? Ja. Nein, es ist die einzige Botschaft zur Errettung. Und in diesem Punkt müssen wir intolerant sein. Wir können tolerant sein in der Liebe zum Nächsten, auch zum Moslem. Wir können den einladen zum Essen, wir können aber nicht mit ihm gemeinsam beten. Ja, da ist eine heilige Grenze, das ist ein anderer Gott. Dazu heute Abend dann mehr. Jetzt aber möchte ich noch ein Zitat bringen von Dr. Tozer und dann noch einige kurze Hinweise, wie wir uns selber verhalten können. Dr. Tozer, ich stimme ihm nicht in allem zu, er hat gewisse mystische Einschläge auch, aber er hat trotzdem viel Gutes geschrieben. Er gilt so als Prophet des 20. Jahrhunderts für viele. Und er hat auch in seinem bekannten Traktat, ist es ja auch erschienen, das Alte und das Neue Kreuz, einiges geschrieben. Da hat er zum Beispiel gesagt, schon vor Jahrzehnten, und das hat ja da auch schon angefangen, er hat gesagt, ich zitiere, gänzlich unbemerkt ist in unserer modernen Zeit ein neues Kreuz in viele gläubige Kreise eingedrungen. Das alte Kreuz hat nichts mit der Welt zu schaffen. Für Adams stolzes Fleisch bedeutet es den Tod. Das neue Kreuz steht nicht im Gegensatz zur Welt. Es ist eigentlich ein freundlicher Kumpan und, wenn man recht versteht, die Quelle guter, sauberer Unterhaltungen und unschuldiger Vergnügen. Das neue Kreuz lässt den Menschen unbehelligt leben. Seine Lebensmotive sind unverändert geblieben. Er lebt noch immer zu seinem eigenen Vergnügen. Nur, dass er jetzt christliche Lieder singt und sich religiöse Filme anzieht, anstatt anstößige Lieder zu singen oder stark alkoholische Getränke zu sich zu nehmen. Aber die Betonung liegt noch immer auf Vergnügen, obwohl es nun einen moralisch höheren Standard, wenn nicht gar einen intellektuellen Standard erreicht hat. Und weiter sagt er, an die Adresse der Verkündiger gerichtet, sind ja auch einige heute da, wie ich sehe, die Verkündigung, die zwischen dem Weg Gottes und dem Weg der Menschen freundliche Parallelen zieht, ist von der Sicht der Bibel aus gesehen völlig falsch und ein grausames Vergehen an den Herzen derer, die zuhören. Der Glaube Christi verläuft nicht parallel mit der Welt, sondern durchtrennt sie. Wenn wir zu Christus kommen, bringen wir unser altes Leben nicht auf eine höhere Ebene, sondern wir lassen es am Kreuz. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben. Das alte Ich muss sterben. Nur dann gibt es Auferstehung. Und Tozer schließt, wir, die wir das Evangelium predigen, müssen uns nicht als öffentliche Vermittler vorkommen, die gesandt wurden, um zwischen Christus und der Welt ein gutes Einvernehmen herzustellen. Wir dürfen uns nicht einbilden, es sei unsere Aufgabe, Christus dem Fortschritt anzupassen, der öffentlichen Meinung anzupassen, dem Sport anzupassen oder der modernen Bildung anzupassen. Wir sind keine Diplomaten, sondern Propheten und unsere Botschaft ist kein Kompromiss, sondern ein Entweder-Oder. Soweit Dr. A.W. Tozer. Ich denke, in den 30er Jahren ungefähr hat er das schon geschrieben. 46. Ah, danke. 46, direkt nach dem Krieg. Wer war das? Wer hat's? Okay, danke, Friedemann. Können wir auf solche warnende Stimmen noch hören? Jetzt noch mal ganz kurz einige Punkte für uns, wie wir überwinden, auch inmitten der Gesetzlosigkeit, inmitten dieser endzeitlichen Entwicklungen. Gesetzlosigkeit ist nur ein Zeichen, aber ein sehr heute gravierendes und auffallendes Zeichen. Überwinden wird nur, wer von Jesus Christus überwunden ist. Und das heißt, wer zu Jesus gehört, ohne Wenn und Aber. Entweder oder. Überwinden wird nur, wer ihm auch inmitten der zunehmenden antichristlichen Strömungen die Treue hält. Um auch heute schon zu den Überwindern zu gehören, sind folgende Voraussetzungen notwendig. Der Glaube. Wir glauben an Jesus Christus als unseren Erlöser und Herrn und sind seine Kinder. Ich hoffe, dass jede Seele, die heute hier ist, schon den Herrn angenommen hat. Ansonsten bin ich gern zum Gespräch bereit oder auch andere Brüder oder Schwestern. Dann das Gebet. Wir stehen in ständiger Gebetsverbindung mit dem Herrn, damit er uns stärken, trösten, leiten, bewahren und korrigieren kann. Gottes Wort, die Bibel. Wir stellen Gottes Wort in den Mittelpunkt und richten unser Leben danach aus. Und dann auch die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft gläubiger Geschwister. Und wir sollen unsere Versammlungen nicht verlassen, je mehr wir sehen, dass sich der Tag des Herrn naht. Das waren die 4 Gs, ja? Das lernt man schon in der Kinderstunde. Glaube, Gebet, Gottes Wort und Gemeinschaft. Kann man sich gut merken. Aber dann noch weiteres. Die Buße. Wir bekennen Gott unsere Sünden und lassen uns reinigen durch das Blut seines Sohnes Jesus Christus, dass nichts zwischen dem Herrn und uns steht. Immer wieder Reinigung. Die Gnade. Wir leben aus der Gnade Gottes, aber wir missbrauchen sie nicht zum Sündigen. Diese billige Gnade, ja, die sagt, Schwamm drüber und so, bekommst sowieso vergeben. Nein, es sollte wirklich ein Kampf sein gegen die Sünde, dass wir es nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wenn wir doch gefallen sind, dürfen wir die Gnade des Herrn in Anspruch nehmen. Aber wir sollen nicht einfach damit spielen und in unseren Lieblingssünden verharren, sondern aktiv durch Gottes Kraft und Geist gegen sie angehen. Er will uns die Kraft schenken. Dann die Apologetik, also die Abwehr von Irrlehren oder Geisterunterscheidung. Das heißt, wir decken die Werke der Finsternis auf und dulden diese nicht länger, auch in unseren Gemeinden. Wir dürfen nicht zulassen, dass falsche Lehre und falscher Lebensstil wie ein Krebsgeschwür um sich frisst. Ganz wichtig. Deshalb sieht es in vielen Kirchen so aus, wie es aussieht, weil keine Gemeindezucht mehr geübt wird. Dann die wahre Einheit. Wir akzeptieren weder den Hochmutsgeist, der sich offenbart durch Spaltungssucht, das ist auch Sünde, aber auch nicht den Vermischungsgeist, der nach Einheit und Ökumene um jeden Preis strebt. Also beides Von beiden Seiten kann man vom Pferd fallen. Die endlose Spalterei, aber auch die Vermischung auf Kosten der Wahrheit. Beides sollte nicht sein. Die Liebe. Wir lieben die wiedergeborenen Brüder und Schwestern im Herrn Jesus Christus, auch dann, wenn wir nicht in allen Lehrfragen mit ihnen übereinstimmen, wo es um nicht gravierende Dinge geht. Wir denken ja auch nicht alle gleich, auch nicht alle Referenten. Ja? Aber wir haben uns trotzdem lieb, weil wir wissen, auch der Bruder, die Schwester ist wiedergeboren und vertritt keine extremen Irrlehren oder Ähnliches. Also da ist uns auch die Liebe aufgetragen, auch wenn nicht alles übereinstimmt, weil unser aller Erkenntnis ja auch Stückwerk ist. Dann auch, aber auch die Wahrheit. Liebe und Wahrheit gehören zusammen. Wahrheit heißt, wir ringen aber genauso auf der Grundlage der Heiligen Schrift um die Erkenntnis und um die Durchsetzung der Wahrheit in den entscheidenden Heilsfragen, damit keiner verloren gehe. Das ist uns auch aufgetragen. Immer wieder die Bibel zur Hand zu nehmen und zu lesen und zu prüfen, wie ist es denn jetzt in dieser Frage, irre ich mich oder irrt der Bruder sich, und dann auch bereit zu sein zur Korrektur, zur Umkehr. Ich habe mich ja in meinem Glaubensleben schon mehrfach korrigieren lassen dürfen, ja, und da bin ich dankbar, auch für den Geschwistern, die mir da geholfen haben. Und das ist auch das Nächste, dass wir bereit sind, Korrektur von Geschwistern anzunehmen, wo diese biblisch begründet ist, und zwar in unserer Lehre und unserem Leben. Das werden vor allem auch Brüder sein, aber manchmal ist auch eine Schwester für eine Schwester oder wie auch immer. Auch den Schwestern hat der Herr Erkenntnis geschenkt, auch wenn sie nicht lehren und nicht regieren sollen in den Gemeinden. Ja, ich habe von meiner Frau auch schon manches lernen dürfen, die vielleicht eine viel bessere Bibelkenntnis hat als ich, weil sie die Bibel schon öfter, denke ich, gelesen hat. Ich habe ja noch tausende andere Bücher lesen müssen in meinem Studium und so weiter, aber sie hat hauptsächlich immer wieder die Bibel gelesen. Da bin ich sehr dankbar dafür. Dann die Enthaltsamkeit von falschen Dingen und Lehren. Wir üben christliche Enthaltsamkeit, das heißt, wir setzen uns nicht mutwillig gottfeindlichen und verführerischen Einflüssen aus, die uns vom Glauben wegziehen. Ich muss nicht unbedingt mir einen Fernseher in die Wohnung stellen, wenn er mich vom Glauben wegzieht. Ja, jeder muss wissen, wo auch sein Schwachpunkt ist. Wir trennen uns von allen Strömungen, Praktiken und Methoden, die gegen das Wort Gottes stehen. Zum Beispiel psychologisierende Interpretationen, den Stichwort Drewermann oder Anselm Grün und so weiter. Mit solchen Literaturen sollten wir nichts zu schaffen haben, obwohl das heute in vielen Kreisen so massiv verbreitet wird. Das ist reine Psychologie, was den Leuten da nahegebracht wird. Hat aber nichts mit dem Wort Gottes zu tun. Das Wort Gottes wird psychologisch relativiert. Wir üben wieder konsequent die Gemeindezucht. Wir nehmen den Missionsauftrag ernst und laden Menschen die Nachfolge Jesu Christi ein, solange es noch Zeit ist. Sich nicht lähmen lassen jetzt durch die endzeitlichen Entwicklungen. Wir haben es von Anfang an auch in unserer Gemeinde eingeführt. Einmal im Monat gehen wir offiziell auf die Straße mit einem angemeldeten Stand. Man kann auch sonst gehen, ja, aber einmal monatlich ein Punkt. Da weiß die ganze Gemeinde, jetzt ist Missionseinsatz. Da kommen nicht alle, aber die, die eine evangelistische Gabe haben, die keine Menschenfurcht haben, die kommen, und das sind manchmal 5, manchmal 15, und da tut sich also schon was. Ja. Und wir haben schon vielen das Evangelium weitersagen können. Und da haben wir auch so große Plakate. Ich weiß, manche hier machen das auch unter uns. Da steht ganz groß drauf, wer Jesus hat, hat das Leben. Und dann haben wir so Schilder, was ist der Sinn des Lebens? Und wenn dann jemand da läuft, liest er erst, was ist der Sinn des Lebens? Und dann hat er das Plakat, wer Jesus hat, hat das Leben. Und viele kommen dann, wollen auch Schriften kostenlos mitnehmen, Traktate. Und ja, wir durften also wirklich schon vielen Menschen hier das Evangelium bezeugen. Und da möchte ich euch auch ermutigen, euch nicht lähmen zu lassen, sondern umso mehr, als sich der Tag naht, noch das Evangelium hinauszutragen. Und wir predigen die zentrale biblische Botschaft von der völligen Verlorenheit des Sünders, der Notwendigkeit der Buße und der Rettung allein aus Gnaden. Mission und auch Diakonie, das heißt, wir helfen den Mitmenschen auch durch Taten der Nächstenliebe, setzen Zeichen der Menschenfreundlichkeit Gottes in einer vergehenden Welt. Wenn wir nur predigen und nicht helfen, das wäre nur die eine Seite der Medaille. Also beides gehört zusammen. Und das letzte, abschließende Punkt. Wir weihen unser Leben ganz neu und ganz allein dem dreieinigen Gott und dienen ihm bis an unser irdisches Ende und weiter bis in Ewigkeit. Amen. Ich möchte euch bitten, euch zu erheben. Ich möchte noch mit uns beten. Allmächtiger, heiliger Gott und Vater im Himmel, im Namen deines Sohnes Jesus Christus stehen wir vor dir und beten dich an. Wir danken dir, dass du uns dein Wort geschenkt hast. Bitte schenk, dass wir es weiterhin verstehen und lesen, dass der Feind es uns nicht raubt, auch nicht in dieser Endzeit. Wir bitten dich, dass du uns Liebe und Wahrheit schenkst im Umgang mit den Mitmenschen, auch mit den Mitgläubigen, Herr. Und wir sehen, wie der Geist der Gesetzlosigkeit sich ausbreitet in der Gesellschaft, aber auch in Gemeinden. Herr, schenk noch bei vielen Einzelnen und auch bei Gemeinden Umkehr. Wir sehen, wie einsam Gläubige geworden sind in dieser Zeit, Herr. Und wir bitten dich, schenk noch Erweckung auch in dieser Endzeit. Du hast es verheißen, dass auch das Wort noch verkündigt wird, auch wenn die Gerichte und die Verführung schon laufen. Und so bitten wir dich, schenk noch Erweckung. Lass auch uns ein Licht sein in dieser Welt. Und lass uns selber umkehren, wo wir falsche Wege gehen oder gegangen sind, Herr. Korrigiere du uns immer wieder durch deinen Heiligen Geist und durch dein Wort. Bewahre uns bitte in dir, dass wir das Ziel erreichen, bei dir zu sein. Wir loben und preisen deinen heiligen Namen. Amen.